Willkommen an Bord mit EU Tours. Benvenuti a Firenze. Willkommen in Florenz, der Stadt der Renaissance, dem Herzen der Toskana und dem Juwel italienischer Kunst und Geschichte. Heute betreten Sie eines der außergewöhnlichsten Gebäude ganz Italiens, den Palazzo Vecchio. Seit über 700 Jahren steht dieser Festungspalast als pulsierendes Herz von Florenz, ein Zentrum der Politik, eine Bühne der Macht, eine Schatzkammer der Kunst und ein Zeuge einiger der dramatischsten Geschichten der europäischen Geschichte. Blicken Sie hinauf zu seinen mittelalterlichen Mauern, seinen Zinnen und zum hoch aufragenden Arnolfo-Turm, der in den toskanischen Himmel reicht. Dies ist mehr als nur Stein. Dies ist das Gedächtnis von Florenz. Und heute, auf dieser Audioreise, wandeln Sie nicht nur durch seine Räume, sondern auch durch Jahrhunderte voller Intrigen, Glanz und Legenden. Die Geschichte des Erdgeschosses des Palazzo Vecchio. Treten Sie mit mir über die Schwelle des Palazzo Vecchio, des Festungspalastes, der Florenz seit mehr als 7 Jahrhunderten bewacht. Sein Erdgeschoss ist der Beginn der Reise, ein Raum, in dem Stein und Stille die ersten Geheimnisse der Macht der Stadt flüstern. Der Festungseingang. Als Arnolfo di Cambio den Palast Ende des 13. Jahrhunderts entwarf, war das Erdgeschoss ebenso als Festung wie als Regierungssitz gedacht. Das Eingangsportal wurde bewusst schmal und leicht zu verteidigen gebaut, damit Wachen kontrollieren konnten, wer hindurchging. Darüber zeigte die Florentiner Republik Wappen und gemalte Symbole, die allen Besuchern klarmachten, dass dies das Haus der Stadt war, nicht das von Königen oder Fürsten. Wenn Sie eintreten, stellen Sie sich das Klirren von Waffen und das Murmeln der Stadtwachen vor. Der Steinboden unter Ihren Füßen hallte einst von den Schritten der Soldaten wider, die damit beauftragt waren, die Priori zu schützen, die städtischen Magistrate, die im Obergeschoss lebten. Das Erdgeschoss war ihr Schild, der Hof von Michelozzo. Hinter dem bewachten Durchgang finden Sie sich in einem Quadrat der Ruhe wieder, dem ersten Innenhof, 1453 entworfen von Michelozzo, dem Lieblingsarchitekten der Medici. Wo einst ein rauer mittelalterlicher Hof lag, schuf Michelozzo einen verfeinerten, klosterähnlichen Innenhof. Stuck- und Sandsteinsäulen säumen den Raum, jede bemalt mit zarten Dekorationen. Schauen Sie genau auf die Basen und Kapitelle, groteske Masken, Laubwerk und Wappen sind reichlich vorhanden. Darüber erblühen die Gewölbe mit Fresken, ein sanfter Gegenpunkt zu den Festungsmauern draußen. Dieser Hof war mehr als architektonischer Schmuck. Er war auch eine Botschaft. In der Mitte des 15. Jahrhunderts suchte Cosimo de' Medici die republikanische Strenge von Florenz mit einer neuen Eleganz zu mildern, die dem wachsenden Einfluss seiner Familie entsprach. Besucher aus Italien und darüber hinaus sollten sich sowohl beeindruckt als auch willkommen fühlen. Die Fresken ferner Länder. 1565, ein Jahrhundert nach Michelozzos Werk, schmückten Giorgio Vasari und seine Gehilfen die Wände des Hofes mit Fresken, die von Herzog Cosimo I. de Medici in Auftrag gegeben wurden. Dies waren keine gewöhnlichen Malereien. Sie zeigten die Städte und Orte unter der Herrschaft der Medici sowie Szenen aus den Ländern der österreichischen Habsburger, zur Feier der Ehe von Cosimos Sohn Francesco mit Johanna von Österreich. Die Wirkung war sowohl politisch als auch symbolisch, jeder Besucher, der durch das Erdgeschoss ging, war von gemalten Beweisen der Macht, der Allianzen und der globalen Reichweite der Medici umgeben. Die Wände selbst sprachen von der Macht Florenz, die weit über die Toskana hinausreichte. Der Brunnen mit Putto und Delfin. Im Zentrum des Hofes plätschert Wasser in einem kleinen, aber anmutigen Brunnen. Seine spielerische Bronzefigur, ein Kind, das mit einem Delfin ringt, wurde von Andrea del Verrocchio geschaffen, dem Lehrer Leonardo da Vincis. Im 15. Jahrhundert hier aufgestellt, brachte er Leben und Musik in den Raum. Stellen Sie sich vor, wie sein frisches Wasser einst Wachen, Schreibern und edlen Besuchern gleichermaßen den Durst stillte. Mit der Zeit wurde der Brunnen nicht nur Dekoration, sondern auch ein Symbol für die Genialität von Florenz und die Meisterschaft im Bronzeguss, Künste, die in den Renaissance-Werkstätten gleich um die Ecke blühten. Die Waffenkammer und Diensträume. Neben dem Hof und im Erdgeschoss befanden sich die Diensträume des Palastes, Lagerräume, Ställe und vor allem die Waffenkammer. Hier wurden Waffen für den Fall von Aufständen oder ausländischen Angriffen bereitgehalten. In Zeiten der Gefahr konnte der Hof schnell in einen militärischen Sammelpunkt verwandelt werden, erfüllt von bewaffneten Männern, die bereit waren, die Republik oder später die Medici-Herzöge zu verteidigen. Stellen Sie sich den Kontrast vor, an einem Tag ein festlicher Empfang für ausländische Botschafter, am nächsten Tag widerhallend von Waffengeklirr und den Rufen der Soldaten. Ein Tor zur Macht. So war das Erdgeschoss des Palazzo Vecchio nie nur ein Durchgang. Es war eine Bühne für Politik, eine Mischung aus Festungspraktikabilität, Medici-Propaganda und Renaissance-Kunstfertigkeit. Besucher traten durch steinerne Mauern, die einschüchtern sollten, gingen unter bemalten Gewölben hindurch, die verzaubern sollten, und gelangten in obere Säle, in denen das Schicksal von Florenz entschieden wurde. Noch heute, wenn Sie in Michelozzos Hof stehen und das Plätschern von Verrocchios Brunnen hören, können Sie die Schichten der Geschichte spüren, die mittelalterliche Republik, die Medici-Herzöge, das Habsburger-Bündnis, die Soldaten und Schreiber, die hier täglich verkehrten. Dieses Erdgeschoss war die Schwelle zwischen dem gewöhnlichen Florenz und der Welt der Macht, der Zeremonien und Legenden darüber. Unser erster großer Halt im Inneren ist der monumentalste Saal von allen, die Halle der 500, der Salone dei Cinquecento. Die Geburt der Halle der 500. Stellen Sie sich Florenz im späten 15. Jahrhundert vor. Es ist eine Stadt, die zwischen Glauben und Macht schwankt. Die mächtige Familie Medici war verbannt worden, und der feurige Dominikanermönch Girolamo Savonarola donnerte Predigten im Dom. 1494 erklärte sich Florenz erneut zur Republik, entschlossen, Tyrannen abzulehnen und den Willen des Volkes zu umarmen. Doch eine Republik braucht ein Zuhause, einen Raum groß genug, um ihren neuen Regierungsrat der Bürger zu beherbergen. Und so begann 1495 der Bau des größten Saales, der je im Palazzo della Signoria errichtet wurde, der Halle der 500. Ihr Name stammt vom Consiglio Maggiore, dem großen Rat der 500 Bürger, die die Gesetze und das Schicksal von Florenz bestimmen sollten. Die Halle wurde von Simone del Pollaiuolo, genannt Il Cronaca, entworfen. Mit fast 54 Metern Länge, 23 Metern Breite und 18 Metern Höhe übertraf sie jeden anderen Bürgersaal ihrer Zeit. Sie sollte die Stärke der Florentiner Republik verkörpern, weitläufig, feierlich und monumental. Doch die Politik in Florenz war nie stabil. Bald sollten sich die Gezeiten des Schicksals erneut wenden. Savonarola, Feuer und Schicksal. Savonarola, der Mönch, der die Entstehung dieser Halle inspirierte, stellte sie sich als Tempel der reinen Demokratie vor. Hier sollten sich die Bürger nicht treffen, um sich selbst zu bereichern, sondern um im Lichte der Tugend zu regieren. Doch 1498, nur 3 Jahre nach der Vollendung der Halle, wandte sich dieselbe Stadt, die ihn einst gefeiert hatte, gegen ihn. Wegen Ketzerei angeklagt, wurde Savonarola verhaftet, vor Gericht gestellt und hingerichtet, auf dem Scheiterhaufen auf der Piazza della Signoria, nur wenige Schritte vom Palazzo entfernt. Die Halle der 500 überlebte, aber sie hatte bereits ihr erstes Drama von Macht und Verrat miterlebt. Die Rückkehr der Medici und ein neuer Zweck. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kehrte die Familie Medici nach Florenz zurück. Mit ihr kam eine neue Vision für die Halle, nicht länger ein demokratischer Saal, sondern eine Bühne für die Pracht der Medici. 1503 beauftragte der Gonfaloniere Piero Soderini zwei der größten Künstler der Geschichte, die Wände mit Szenen florentinischer Militärsiege auszuschmücken. Eine Wand erhielt Leonardo da Vinci, der die epische Schlacht von Anghiari malen sollte. An der gegenüberliegenden Wand sollte Michelangelo Buonarroti die Schlacht von Cascina darstellen. Es war ein Aufeinandertreffen von Genies, Leonardo, der Meister der Bewegung und des Dramas, und Michelangelo, der Bildhauer heroischer Körper. Leonardos Schlacht von Anghiari. Leonardo bereitete ein monumentales Fresko vor, das florentinische Ritter im Kampf gegen die Mailänder zeigte. Im Zentrum stand ein Wirbel aus Männern und Pferden, die um ein Feldzeichen kämpften, eine Szene so gewaltig, so intensiv, dass Giorgio Vasari sie später ein Meisterwerk der Wut und Kraft nannte. Doch Leonardo experimentierte mit einer neuen Maltechnik, er trug Pigmente mit Hitze auf den Putz auf. Das Experiment scheiterte. Die Farbe tropfte, die Figuren verschwammen, und das große Fresko wurde aufgegeben. Dennoch überlebten Kopien. Rubens und andere Künstler bewahrten Skizzen von Leonardos Meisterwerk, sodass seine Legende nie verblasste. Michelangelos Schlacht von Cascina. Unterdessen stellte sich Michelangelo Soldaten vor, die im Arno badeten, plötzlich von Feinden überfallen. Er zeichnete muskulöse Figuren, die in Aktion sprangen, ihre Körper voller Energie in Bewegung. Doch Michelangelo begann nie mit dem Malen. 1505 rief ihn Papst Julius II. Nach Rom, um sein Grabmal zu entwerfen und später die Decke der Sixtinischen Kapelle zu malen. Florenz verlor ihn an die Geschichte. Die beiden größten Fresken, die die Halle hätten verwandeln können, wurden nie vollendet. Doch ihr Geist schwebt noch immer. Manche glauben sogar, dass Leonardos Gemälde unter den späteren Werken Vasaris verborgen ist, der auf ein Feldzeichen diskret die Worte Cerca trova, suche und du wirst finden, schrieb, vielleicht ein geheimer Hinweis auf das verlorene Meisterwerk, Cosimo I und Vasaris Verwandlung. Als Cosimo I de' Medici 1540 an die Macht kam, wurde der Palazzo Vecchio zu einem herzoglichen Palast. Cosimo wollte die Halle nicht als Ort republikanischer Debatten, sondern als Theater des Medici-Triumphes. Er berief Giorgio Vasari, den Maler, Architekten und Biografen der Renaissance-Künstler, um die Halle zu verwandeln. Vasari erhöhte die Decke und schuf ein Cassettiater-Dach, geschmückt mit Allegorien der Größe von Florenz. Er malte riesige Fresken an die Wände, die die Siege der Medici über Pisa und Siena verherrlichten. Schlachten waren nun keine republikanischen Kämpfe mehr, sie waren dynastische Propaganda, die Cosimo als Retter der Toskana feierte. Die unvollendeten Visionen von Leonardo und Michelangelo verschwanden hinter Vasaris Pracht. Die Halle wurde zu einem Denkmal der Medici-Macht, eine Bühne für Politik und Macht. Im Laufe der Jahrhunderte diente der Salone dei Cinquecento weiterhin als Bühne der Geschichte. Er beherbergte herzogliche Zeremonien, Theateraufführungen und politische Ereignisse. Im 19. Jahrhundert, als Florenz kurzzeitig Hauptstadt des Vereinten Italiens wurde, 1865 bis 1871, diente die Halle als Sitzungssaal des Nationalparlaments. Stellen Sie sich vor, Italiens junge Regierung versammelte sich unter Vasaris gemaltem Himmel. Heute ist die Halle einer der atemberaubendsten Räume in Florenz, ein Ort, an dem jeder Stein und jeder Pinselstrich Geschichten von Ehrgeiz, Genie und Schicksal flüstert. Die Halle heute erleben. Wenn Sie drinnen stehen, blicken Sie hinauf zur vergoldeten Decke Vasaris. Jedes Quadrat erzählt eine Geschichte von Cosimos Siegen. Sehen Sie auf die monumentalen Fresken an den Wänden, Kriege, eingefroren im Triumph, Krieger, eingefangen im ewigen Kampf. Und dann, in Ihrer Vorstellung, ziehen Sie die Schichten der Farbe zurück. Versuchen Sie, Leonardos wütende Pferde zu erahnen, Michelangelos muskulöse Körper und den Traum einer Republik, die einst diese gewaltige Halle mit den Stimmen von 500 Bürgern erfüllte. Dies ist die Halle der 500, ein Ort, an dem die Vergangenheit von Florenz noch atmet, wo Kunst und Politik kollidierten und wo die Echos von Leonardo, Michelangelo, Vasari, Savonarola und den Medici noch immer in der Luft schweben. Palazzo Vecchio Audioguide, Teil 2, Medici Appartements, Eleonoras Kapelle, Geheimgänge und Arnolfo-Turm. Willkommen zurück, lieber Gast von EU-Tours. Sie haben gerade den monumentalen Salone dei Cinquecento, die Halle der 500, verlassen, wo das Schicksal von Florenz im Zusammenprall von Politik und Kunst geschmiedet wurde. Nun führt uns unsere Reise tiefer in die private Welt der Medici, der Herrscher, die diese Festung in einen Renaissance-Palast verwandelten. Hier, jenseits der öffentlichen Säle, liegt ein anderes Universum, die intimen Gemächer von Herzog Cosimo I de' Medici und seiner spanischen Gemahlin Eleonora di Toledo. Die Medici ziehen ein. 1540 traf Cosimo I eine Entscheidung, die den Palazzo Vecchio für immer verändern sollte. Bis dahin war dieses Gebäude der strenge Sitz der Florentiner Republik gewesen, eine bürgerliche Festung, die einschüchtern sollte. Doch Cosimo war nicht an republikanischer Bescheidenheit interessiert. Er baute eine Dynastie. Und so entschied er sich, mit seiner Familie in diesen mittelalterlichen Palast zu ziehen und ihn zu seiner Residenz und seinem Hof zu machen. Stellen Sie sich die Verwandlung vor, kalte Steinräume, erwärmt durch Wandteppiche, Wände mit mythologischen Fresken bemalt, Decken vergoldet. Was einst das Haus des Volkes war, wurde zur Bühne für fürstliche Pracht. Im Mittelpunkt dieser Verwandlung stand Eleonora di Toledo. Eleonora di Toledo, die spanische Herzogin. Eleonora war keine gewöhnliche Gemahlin. Geboren in Spanien, Tochter des Vizekönigs von Neapel, brachte sie immensen Reichtum, mächtige Verbindungen und einen Sinn für Raffinesse mit sich. Cosimo vergötterte sie, und gemeinsam hatten sie 11 Kinder, Erben, die die Medici-Linie für Generationen sichern sollten, doch Eleonora war mehr als eine Mutter. Sie war eine Förderin der Kunst, eine Frau des Glaubens und eine mächtige politische Figur. Sie wollte eine Residenz, die ihren Status, ihr spanisches Erbe und ihre Frömmigkeit widerspiegelte, und so wurden ihre Gemächer im Palazzo Vecchio zu den schönsten Räumen in Florenz, die Gemächer Eleonoras von Toledo, betreten sie Eleonoras Räume, und sie betreten eine Renaissance-Schatzkammer. Ihr Audienzsaal wurde von Giorgio Vasari und seiner Werkstatt mit Szenen geschmückt, die starke und tugendhafte Frauen der Antike feierten, Heldinnen des Glaubens und der Loyalität, die Eleonoras eigene Tugenden widerspiegelten. Ihr Schlafzimmer war mehr als ein Ort der Ruhe. Es war eine Bühne für dynastische Mutterschaft, geschmückt mit Wandteppichen und Fresken, die ihr Bild mit legendären Königinnen und Göttinnen verbanden. Doch der bezauberndste Raum war ihre private Kapelle, Eleonoras Kapelle, ein Juwel des Glaubens. Versteckt in ihrem Appartement liegt eine kleine, aber funkelnde Kapelle, bemalt von Agnolo Bronzino, dem Hofmaler und einem der Meister des Manierismus. Wenn sie eintreten, lassen sie ihre Augen sich an den reichen Glanz der Farben gewöhnen. Bronzino bedeckte die Wände mit Fresken biblischer Szenen. Die Verkündigung, bei der die Jungfrau die Botschaft des Engels empfängt. Die Geburt Christi, mit zarten Figuren in juwelenartigen Tönen. Die Kreuzabnahme, Christi Leib vom Kreuz herabgelassen, dargestellt mit Bronzinos kühler Eleganz. Die Decke erstrahlt in himmlischen Visionen, Engel und Heilige schweben in einem strahlenden Himmel. Dies war Eleonoras Heiligtum, ihr privater Rückzugsort vom Hofleben. Hier betete sie, umgeben nicht von Pracht, sondern von Intimität. Leben am Medici-Hof. Jenseits dieser heiligen Räume pulsierte das tägliche Leben im Palazzo Vecchio. Stellen Sie sich die Korridore vor, erfüllt von Pagen, Wachen, Höflingen, Sekretären, Künstlern und Diplomaten. In Cosimos Audienzsaal warteten Botschafter aus Spanien, Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich nervös, im Bewusstsein, dass Florenz unter den Medici keine kleine Republik mehr war, sondern ein aufstrebender Herzogsstaat. In Eleonoras Gemächern spielten Musiker Madrigale, Näherinnen stickten Gewänder, und Lehrer unterrichteten die Medici-Kinder in Latein, Philosophie und den Wissenschaften. Der Palast wurde zu einer Stadt in der Stadt, einem Theater, in dem Politik, Familie, Kunst und Glaube miteinander verflochten waren. Cosimos Studiolo, eine Welt der Geheimnisse. Nicht weit von den großen Sälen entfernt liegt einer der faszinierendsten Räume des Palastes, Cosimos Studiolo, oder Arbeitszimmer. Dies war kein Arbeitszimmer im modernen Sinn, sondern eine Wunderkammer. Seine Wände waren mit Gemälden mythologischer Szenen bedeckt, die geheime Schränke verbargen. Darin wurden seltene Mineralien, wissenschaftliche Instrumente, Manuskripte und Schätze aus den Medici-Sammlungen aufbewahrt. Es war ein Raum der Geheimnisse, in dem sich der Herzog in Gedanken zurückzog, umgeben von Symbolen der Natur, der Alchemie und der Mythologie. Vasaris Geheimgänge. Doch der Palazzo Vecchio verbarg mehr als nur symbolische Geheimnisse, er barg echte. Cosimo und Vasari entwarfen ein Netz verborgener Korridore und Treppen, die durch die Palastmauern verlaufen. Diese Geheimgänge erlaubten dem Herzog, ungesehen zu gehen, in Gefahrensituationen zu entkommen oder seine Höflinge mit plötzlichen Erscheinungen zu überraschen. Ein berühmter Gang verbindet den Palazzo Vecchio mit den Uffizien, führten über die Brücke Ponte Vecchio bis hin zum Pitti-Palast. Dieser Vasari-Korridor ermöglichte es den Medici, zwischen ihren Residenzen zu wechseln, ohne sich unter das Volk von Florenz zu mischen. Selbst innerhalb des Palastes flüstern diese verborgenen Türen und Treppen von Intrigen, von Fluchten, Verschwörungen und der Paranoia von Herrschern, die nur wenigen vertrauten. Der Arnolfo-Turm, Macht und Gefängnis. Nun richten wir den Blick zum Himmel, auf die Torre di Arnolfo, den Arnolfo-Turm, benannt nach dem Architekten Arnolfo di Cambio, der den Palast 1299 entwarf. 95 Meter über Florenz aufragend, war der Turm zugleich Symbol bürgerlichen Stolzes und ein Werkzeug der Verteidigung. Von hier aus konnten Wachen nach Bränden, Invasionen oder Aufständen Ausschau halten. Glocken läuteten, um die Bürger in Krisenzeiten zu rufen. Doch der Turm war nicht nur ein Wachturm. Er war auch ein Gefängnis, das Alberghetto, kleines Wirtshaus des Elends. Im Inneren des Turms liegt eine winzige Zelle namens Alberghetto, das kleine Wirtshaus. Der Name mag sanft klingen, doch die Wirklichkeit war düster. Hier erwarteten politische Gefangene ihr Schicksal. Unter den berühmtesten war Cosimo de' Medici der Ältere, der 1433 hier inhaftiert wurde, bevor er aus Florenz verbannt wurde. Später kehrte er triumphal zurück und begründete die Dynastie, die über Jahrhunderte herrschen sollte. Ein weiterer Gefangener war Savonarola, der feurige Prediger, der seine letzten Nächte hier verbrachte, bevor er auf den Platz darunter geschleift und hingerichtet wurde. Die engen Wände dieser Zelle hallen von den Geistern der stürmischen Vergangenheit Florenz wider, eine Erinnerung daran, dass Macht und Sturz nur um einen Herzschlag getrennt waren. Der Blick von oben. Wer heute den Turm erklimmt, wird mit einem der atemberaubendsten Ausblicke auf Florenz belohnt. Die rot gedeckten Dächer ziehen sich bis zu den grünen toskanischen Hügeln. Die Kuppel des Doms erhebt sich majestätisch, Giottos Glockenturm steht stolz, und der Arno glitzert im Sonnenlicht. Es ist ein Blick, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet, ein Panorama, das einst Herrscher, Wachen und Gefangene teilten. Hier oben spürt man den Pulsschlag von Florenz, einer Stadt, die Kriege, Seuchen, Verschwörungen und Revolutionen überstanden hat und immer wieder in Schönheit erblüht. Palazzo Vecchio Audio Guide, Teil 3, Bürgerliche Macht, Verschwörungen und Rathaus. Eine Festung bürgerlicher Macht. Wenn Sie durch diese steinernen Gänge gehen, denken Sie daran, dass der Palazzo Vecchio mehr war als ein Zuhause für Herzöge. Er war zuallererst das Haus von Florenz selbst. Als der Bau 1299 begann, war Arnolfo di Cambios Vision nicht die eines königlichen Palastes, sondern einer Festung der Demokratie. Das Gebäude sollte die Stärke der Signoria verkörpern, des florentinischen Herrschaftsrates der aus den Zünften gewählten Prioren. Die zinnengekrönten Mauern, der hohe Turm und die massiven Verteidigungsstrukturen sandten eine klare Botschaft: dies war ein Palast des Volkes, ein Schild gegen die Tyrannei. Im Inneren tagten die Priori delle Arti, die Vertreter der florentinischen Zünfte, das Rückgrat der Republik. Hier wurden Gesetze debattiert, Allianzen geschmiedet und Urteile gefällt. Doch Florenz war nie frei von Rivalität. Sein Reichtum und sein Stolz machten es zugleich zu einem Juwel und zu einem Schlachtfeld. Und der Palazzo Vecchio wurde zur Bühne einiger der dramatischsten Verschwörungen der Renaissance, der Schatten der Verschwörung. Florenz zu regieren war Privileg und Gefahr zugleich. Macht zog Feinde an wie Motten das Licht, und in eben diesen Hallen halten die Flüstereien des Verrats oft lauter als das Läuten der Turmglocken. Eine der berüchtigtsten Episoden der florentinischen Geschichte war die Pazzi-Verschwörung von 1478. Zwar spielte sie sich im Dom ab, doch ihre Schockwellen erschütterten den Palazzo Vecchio über Jahrzehnte. Die mächtige Familie Pazzi, mit dem Papst verbündet, plante die Ermordung von Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico und seines Bruders Giuliano. An einem Sonntagmorgen während des Hochamts in Santa Maria del Fiore schlugen die Verschwörer zu. Giuliano wurde getötet, doch Lorenzo entkam mit dem Leben. Die Stadt geriet in Aufruhr. Die Verschwörer wurden gefasst und hierher, in den Palazzo Vecchio, geschleppt. Einige wurden aus den Fenstern dieses Turms gestürzt und hingerichtet, ihre Körper als Warnung für alle sichtbar. Von jenem Tag an war der Palast nicht nur das Herz der Regierung, sondern auch ein Ort des Gerichts, der Vergeltung und der Furcht. Machiavelli und die Republik. Als die Medici 1494 erneut verbannt wurden, trat Florenz in eine neue republikanische Phase. Mit ihr stieg einer der brillantesten und umstrittensten politischen Denker der Geschichte auf, Niccolò Machiavelli. Machiavelli diente als Sekretär der Republik und arbeitete in Büros im Palazzo Vecchio. Von hier aus verfasste er Berichte, organisierte die Diplomatie und leitete die Miliz von Florenz. Er glaubte, dass Bürgerheere die wahren Verteidiger der Freiheit seien, nicht Söldner. Er argumentierte, dass Politik nicht von Idealen, sondern von Macht, Notwendigkeit und Überleben bestimmt sei. Seine Schriften, später gesammelt in Werken wie Il Principe, der Fürst, und den Discorsi, Diskurse, wurzelten in den Erfahrungen, die er innerhalb dieser Mauern gemacht hatte. Stellen Sie sich vor, wie er diese Korridore auf und abgeht, Feder in der Hand, und über das fragile Gleichgewicht der Kräfte nachsinnt, das Florenz zwischen Feinden und Rivalen am Leben hielt. Selbst nach seinem Exil blieb Machiavellis Schatten hier spürbar, eine Erinnerung daran, dass Politik ebenso sehr Kalkül ist wie Ideal. Savonarolas Prozess. Der Palazzo Vecchio wurde auch zu einem Gerichtssaal des Schicksals. Nach Jahren feuriger Bußpredigten wurde Girolamo Savonarola 1498 verhaftet und hierher zum Prozess gebracht. Gefoltert und in eben diesen Räumen verhört, wurde er als Ketzer verurteilt. Kurz darauf führte man ihn auf den Platz vor dem Palast, wo er hingerichtet und verbrannt wurde. Seine Asche wurde in den Arno gestreut. Jahrhundertelang flüsterten Florentiner, sein Geist wandere noch durch die Palastkorridore und klage die Korruption an. Von der Republik zum Herzogtum, 1530 änderte sich alles erneut. Die Medici kehrten zurück, diesmal gestützt von kaiserlicher Macht, und Florenz hörte auf, eine Republik zu sein. Der Palazzo Vecchio wurde in Palazzo Ducale, den herzoglichen Palast, umbenannt, als Cosimo I ihn zu seiner Residenz machte. Die alten Red-Säle wurden zu Propagandahallen der Medici umgestaltet. Die Demokratie wich der dynastischen Macht. Und doch verlor das Gebäude nie seine bürgerliche Funktion. Selbst als herzoglicher Palast blieb es das administrative Gehirn von Florenz. Und als Cosimo später in den Pitti-Palast umzog, erhielt diese Festung wieder den Namen, den sie heute trägt, Palazzo Vecchio, der alte Palast. 19. Jahrhundert, eine Nation wird geboren. Jahrhunderte später rückte der Palazzo Vecchio erneut ins Zentrum der Geschichte. 1865 wurde Florenz zur Hauptstadt des neu gegründeten Königreichs Italien gewählt. Der Palazzo Vecchio wurde Sitz des italienischen Parlaments. Stellen Sie sich die Aufregung vor, in dieser mittelalterlichen Festung versammelten sich die Vertreter einer neuen Nation, um Italiens Zukunft zu gestalten. Reden halten unter Vasaris gemalten Decken wieder und vereinten Regionen, die über Jahrhunderte getrennt gewesen waren. Zwar war Florenz nur 6 Jahre Hauptstadt, bevor der Titel an Rom überging, doch der Palast trägt für immer die Ehre, die Geburtsstätte der ersten parlamentarischen Debatten Italiens gewesen zu sein. Palazzo Vecchio heute. So gelangen wir in die Gegenwart. Der Palazzo Vecchio ist nicht länger Residenz von Herzögen oder Gefängnis von Predigern. Heute ist er sowohl Museum als auch Rathaus von Florenz. Im Inneren finden Sie Meisterwerke der Kunst, historische Säle und städtische Büros. Der Bürgermeister von Florenz arbeitet noch immer in diesen Mauern, eine lebendige Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Jedes Jahr werden in der Sala Rossa Hochzeiten gefeiert, in seinen Räumen finden Konferenzen statt, und Besucher aus aller Welt gehen über dieselben Bögen, die einst Machiavelli, Savonarola, Cosimo und Eleonora beschritten. Der Palazzo Vecchio ist nicht nur ein Denkmal. Er ist ein lebendiger Palast, ein Gebäude, das atmet, wirkt und dient, so wie seit mehr als 700 Jahren. Nachdenkpause, bevor wir fortfahren. Während Sie hier stehen, halten Sie inne und denken Sie nach. Der Palazzo Vecchio war eine Festung der Demokratie. Eine Bühne der Verschwörung. Ein herzoglicher Palast. Ein Gefängnis. Ein Parlament. Ein modernes Rathaus. Seine Steine sind getränkt mit den Stimmen jeder Epoche. Zunftmeister, Mönche, Herzöge, Republikaner, Revolutionäre, Künstler und Bürger. Nur wenige Gebäude der Welt tragen eine derart vielschichtige Geschichte, in der jede Ecke eine Geschichte erzählt und jede Geschichte den ewigen Kampf zwischen Freiheit und Macht widerspiegelt. Von der Politik zur Kunst. Willkommen zurück, lieber Gast von EU-Tours. Bis hierher sind wir durch die großen Hallen der Macht gegangen und haben die Geschichten von Verschwörungen, Mönchen, Herzögen und Republiken gehört. Jetzt wenden wir den Blick der künstlerischen Seele des Palazzo Vecchio zu. Jede Kammer dieses Palastes ist nicht nur ein Raum, sie ist eine Bühne, eine Galerie, ein lebendiges Fresko der Vergangenheit Florenz. Gehen wir gemeinsam hindurch, langsam und aufmerksam, als würde die Zeit selbst uns führen. Die Quartieri Monumentali, monumentale Appartements. Wir beginnen mit den Quartieri Monumentali, den prachtvollen Appartements, die Giorgio Vasari für Herzog Cosimo I und Eleonora di Toledo schuf. Hier war Kunst nie bloß Dekoration, sie war Propaganda in Farbe. Jede Decke, jede Wand, jedes Panel erzählte eine Geschichte, die darauf zielte, die Familie Medici zu erhöhen. Blicken Sie nach oben, Vasari malte verschlungene Allegorien der Tugenden, der Planeten und der Triumphe von Florenz. Die Decken glitzern mit vergoldeten Rahmen, jedes Feld ein kleines Epos. Die Appartements gliedern sich in 2 Gruppen. Quartiere di Leone X, dem Medici-Papst gewidmet, als Feier der religiösen Macht der Familie. Quartiere degli Elementi, wo die Kräfte der Natur, Feuer, Wasser, Luft und Erde, dargestellt sind, als beugten sie sich selbst vor den Medici. Wer diese Räume betritt, wandelt durch ein gemaltes Universum, in dem Kunst und Politik nahtlos ineinander fließen. Die Sala delle Carte Geografiche, der Kartensaal. Nun betreten wir eine der faszinierendsten Kammern, die Sala delle Carte Geografiche, die Halle der Karten. In der Mitte des 16. Jahrhunderts von Vasari und dem Kosmographen Ignazio Danti geschaffen, war dieser Raum ein Wunder der Renaissance-Wissenschaft und der Vorstellungskraft. Um sie herum zeigen gewaltige bemalte Tafeln Karten der bekannten Welt, Italien, Europa, Afrika, Asien und die Amerikas. Denken Sie daran, dies war eine Zeit, in der der Globus noch entdeckt wurde und neue Länder die Fantasie beflügelten. In der Mitte stand ein prächtiger Globus, einst einer der größten der Welt, ein Symbol für die Neugier und den Ehrgeiz der Medici. Der Zweck dieses Raumes war nicht nur intellektuell, sondern auch symbolisch, zu zeigen, dass unter den Medici der Einfluss Florenz sich über den ganzen Globus erstreckte. Beachten Sie, wie manche Länder in seltsamen Formen gezeichnet sind, ein Spiegel der Wissensgrenzen jener Zeit. Und doch verkörpern diese Karten selbst in ihrer Unvollkommenheit das Staunen der Entdeckung. Das Studiolo von Francesco I. Als nächstes betreten wir eine der geheimnisvollsten Kammern des Palastes, das Studiolo von Francesco I., Sohn von Cosimo und Eleonora. Klein, fensterlos und vollständig mit Gemälden und Schränken verkleidet, war dieses Studiolo ein privater Rückzugsort, eine Welt aus Alchemie, Kunst und Wissenschaft. Jedes Panel zeigt mythologische Szenen, verknüpft mit den vier Elementen und dem menschlichen Wissen. Hinter vielen Bildern verbargen sich geheime Schränke, in denen Francesco seltene Mineralien, wissenschaftliche Instrumente und exotische Kuriositäten aufbewahrte, die aus aller Welt nach Florenz gelangten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in diesem geheimen Juwelkästchen, umgeben von den Rätseln der Kunst und der Natur. Es ist, als beträte man den Geist eines Renaissance-Prinzen, fasziniert von Schönheit, besessen vom Wissen, angezogen von Geheimnissen. Die Sala dei Gigli, Saal der Lilien. Eine der prächtigsten bürgerlichen Kammern ist die Sala dei Gigli, der Saal der Lilien. Ihren Namen verdankt sie der Fleur-de-Lis, dem Emblem von Florenz, das die Wände schmückt. Gemalt von Domenico Ghirlandaio und seiner Werkstatt, ist der Raum ein Meisterwerk florentinischer Eleganz. Hier steht einer der Schätze des Palastes, Judith und Holofernes von Donatello, ein Symbol bürgerlicher Tugend, die über Tyrannei triumphiert. In diesem Saal wurden Gesandte empfangen, Gesetze verkündet und der Stolz von Florenz zur Schau gestellt. Noch heute glänzen die vergoldeten Lilien, als wollten sie uns daran erinnern, dass Schönheit und Politik in dieser Stadt stets miteinander tanzten. Der Herkulessaal. Ein weiterer Raum trägt Fresken des Herkules, des mythologischen Helden von Stärke und Mut. Warum Herkules? Weil er der legendäre Beschützer von Florenz war, ein Symbol, das bei den Bürgern Anklang fand, die sich selbst als stark, widerstandsfähig und tyrannenfeindlich sahen. Auch die Medici nahmen Herkules für sich in Anspruch, als Erben seiner Tugenden, Bezwinger von Prüfungen und Herrscher mit göttlicher Kraft. Eleonoras Kapelle, noch einmal betrachtet. Wir sprachen bereits über Eleonora di Toledos Privatkapelle von Bronzino. Doch sie verdient eine weitere Pause, denn dieser Raum ist nicht nur Kunst, sondern Intimität. Achten Sie auf Bronzinos kühlen, doch juwelenhaften Stil, die porzellanartigen Gesichter, die schimmernden Stoffe, die ätherischen Engel. Das ist der Manierismus auf seinem Höhepunkt, eine Welt, in der Wirklichkeit zu götteiger Eleganz poliert ist. Für Eleonora war dies mehr als Schönheit. Es war ihr geistiger Anker, ein Ort, an dem sie für ihre Kinder, ihren Mann und ihre Stadt betete. Michelangelos versteckte Büste. Zu den Überraschungen des Palastes gehört eine Michelangelo zugeschriebene Büste, der sogenannte Brutus. Man glaubt, sie zeige den römischen Attentäter Cäsars, ein Symbol der Freiheit gegen Tyrannei. Für die Florentiner war Brutus nicht nur Antike, sondern ein Spiegel ihres eigenen Ringens gegen die Herrschaft der Medici. Michelangelo, der Florenz liebte, aber oft mit seinen Herrschern im Konflikt lag, meißelte dieses Antlitz mit einer Mischung aus Stolz und Trotz. Im Palast verborgen steht es als stiller Protest in Marmor. Tapisserien und Triumphe. Vergessen Sie nicht die Medici-Tapisserien, die viele Räume schmücken. In den großherzoglichen Werkstätten gewebt, zeigen sie biblische Geschichten, Heroische Taten und Triumphe der Medici. Ihre satten Farben und kunstvollen Muster brachten Wärme in die steinernen Hallen und verwandelten kalte Wände in schimmernde Stoffe voller Erzählung und Prestige. Jede Tapisserie war nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein politisches Instrument, eine Erinnerung daran, dass sich die Pracht der Medici um jede Ecke des Lebens legte. Ein Palast der Schichten. Wenn Sie von Kammer zu Kammer gehen, denken Sie daran, der Palazzo Vecchio ist keine einzelne Geschichte, sondern ein Gewebe aus Schichten. Mittelalterliche Festung. Republikanischer Rat. Medici-Residenz. Wunderkammer der Wissenschaft. Galerie der Karten. Kapelle der Andacht. Bürgerlicher Saal der Lilien und Helden. Jeder Raum spiegelt nicht nur die Medici, sondern das Volk von Florenz, seinen Stolz, seine Ängste, seine Ambitionen, seinen Glauben. Es ist, als wären die Steine des Palastes selbst mit der Identität der Stadt gemalt, gemeißelt und gewebt. Palazzo Vecchio Audioguide, Teil 5, Geheimnisse, Legenden und Mysterien. Willkommen im Palast der Geheimnisse. Lieber Gast von EU Tours, Sie haben bereits die Pracht des Salone dei Cinquecento, die Eleganz von Eleonoras Kapelle und die Herrlichkeit von Vasaris gemalten Decken gesehen. Nun ist es Zeit, eine andere Seite des Palazzo Vecchio zu entdecken, eine, die in Flüstern, Schatten und Mysterien verborgen liegt. Denn dieser Palast ist nicht nur Geschichte. Er ist Legende. Hinter seinen Mauern verbergen sich Geheimnisse, die Historiker bis heute rätseln lassen, und Geschichten, die die Florentiner von Generation zu Generation weitergeben. Beginnen wir mit einem der faszinierendsten Hinweise, der offensichtbar ist. Das Rätsel von Cerca Trova. Im Salone dei Cinquecento, zwischen Vasaris monumentalen Fresken der Medici-Siege, findet sich ein kleines, doch seltsames Detail. Auf einem grünen Feldzeichen, hoch oben gemalt, stehen zwei Worte, Cerca Trova, suche, und du wirst finden. Warum malte Vasari diese Worte? Einige glauben, es sei eine geheime Botschaft. Hinter Vasaris Fresken könnte noch Leonardo da Vincis unvollendete Schlacht von Anghiari liegen, das verlorene Meisterwerk der Renaissance. Bewahrte Vasari Leonardos Werk, in dem er darüber malte, es verbarg, aber nicht zerstörte? Ließ er diese Worte als Hinweis für künftige Generationen zurück? Moderne Untersuchungen mit Scannern und Sonden fanden Pigmentspuren hinter der Wand, ein Indiz, dass Leonardos wütende Pferde und Soldaten vielleicht noch dort sind, wartend, um gefunden zu werden. Wenn Sie also aufblicken und Cerca Trova sehen, denken Sie daran, der Palazzo Vecchio bewahrt vielleicht noch Leonardos Geist in seinen Mauern. Michelangelos geheime Graffiti. Draußen, auf der Piazza della Signoria, blicken Sie nahe dem Eingang genau auf den Stein. Sie sehen die zarte Kontur eines Profilkopfes, in die Wand geritzt. Der Legende nach stammt sie von Michelangelo Buonarroti selbst. Die Geschichte erzählt, dass Michelangelo, stets unruhig, während eines Gesprächs auf dem Platz im Vorübergehen mit dem Meißel das Profil eines Mannes in den Stein ritzte, vielleicht das Porträt eines, der ihn nervte, vielleicht eine Selbstkarikatur, vielleicht nur ein spielerischer Streich des Genies. Bis heute nennen die Florentiner es L'Importuno di Michelangelo, Michelangelos lästiger Mann. Eine kleine Erinnerung daran, dass selbst der größte Künstler der Geschichte hier seine Spuren hinterließ. Der Vasari-Korridor, ein geheimer Durchgang. Vielleicht das berühmteste Geheimnis ist der Vasari-Korridor. 1565 für Herzog Cosimo I. von Giorgio Vasari erbaut, führt dieser Gang vom Palazzo Vecchio durch die Uffizien, über den Ponte Vecchio bis zum Pitti-Palast. Warum wurde er gebaut? Weil Cosimo und seine Familie sicher und privat durch die Stadt gehen wollten, fern von den Blicken und Dolchen des Volkes. Im Inneren gab es Fenster, um die Stadt darunter zu beobachten. Später wurde der Korridor mit einer einzigartigen Porträtsammlung dekoriert, darunter viele Selbstporträts von Künstlern aus aller Welt. Bis heute bleibt der Korridor ein Symbol für das Medici-Bedürfnis nach Kontrolle, Geheimhaltung und Sicherheit. Er ist eine Brücke zwischen Palästen und zwischen Welten, öffentlich und privat, Macht und Paranoia. Der Geist Savonarolas. Doch der Palazzo Vecchio birgt nicht nur verborgene Kunst und Gänge. Er soll auch spuken. Der berühmteste Geist ist der von Girolamo Savonarola, dem Dominikanermönch, der gegen Korruption, Reichtum und Laster predigte. Nach seiner Verhaftung wurde er in der Zelle Alberghetto im Arnolfo-Turm festgehalten. Gefoltert, verurteilt und auf dem Platz unten hingerichtet, hinterließ er einen rastlosen Geist. Florentiner flüstern, dass in stürmischen Nächten eine schattenhafte Mönchsgestalt durch die Korridore geht, Gebete oder Flüche murmelnd. Manche wollen Ketten über Steinböden schleifen hören, ob Geist oder Erinnerung, Savonarolas Präsenz verweilt hier und erinnert an die dunkelsten Tage von Florenz, Geflüster der Verschwörung. Der Palazzo Vecchio war auch Schauplatz unzähliger Verschwörungen. Manche sind bekannt, andere nur Gerüchte. Man sagt, in die Wände seien versteckte Kammern gebaut worden, um Besprechungen zu belauschen. Geheime Treppen erlaubten es Herzögen, plötzlich zu erscheinen und ihre Höflinge zu überraschen. Botschaften wurden durch Malereien übermittelt, Symbole in Fresken verborgen, Codes in die Dekoration geschrieben. Eine Erzählung spricht von einem Medici-Giftkabinett, in dem Fläschchen tödlicher Mixturen aufbewahrt wurden, um Rivalen diskret zu beseitigen. War es wahr? Niemand weiß es genau. Aber in Florenz, wo Kunst und Intrige Geschwister waren, war alles möglich. Die Ritzspuren der Gefangenen. In den Zellen des Turms ritzten politische Gefangene oft Zeichen in die Wände. Manche hinterließen Gebete, andere Flüche. Einer ritzte einen schlichten Satz, Chimi legge, pregi per mi, wer dies liest, bete für mich. Diese Ritzspuren bleiben, stille Zeugnisse derer, die hier lebten und starben. Sie erinnern uns daran, dass hinter dem Glanz des Medici-Reichtums der Palast auch Verzweiflung, Angst und Strafe barg. Legenden des Löwenhofs. Einst standen im Hof des Palastes Käfige mit lebenden Löwen, dem Symbol von Florenz. Die Tiere waren Gaben und Trophäen, brüllende Mahnmale der Macht der Stadt. Kinder schlichen heran, um ihr Knurren zu hören, Reisende staunten über ihre Majestät, und Höflinge flüsterten, solange die Löwen lebten, bleibe Florenz unbesiegt. Als der letzte Löwe starb, sagten manche, es sei ein Omen für den Niedergang von Florenz, ein Palast unendlicher Geheimnisse. Und so gilt, nicht jede Geschichte steht in den Geschichtsbüchern. Manche sind leise in Stein geritzt, hinter Freskenschichten gemalt oder werden in der Nacht von Schatten geflüstert, die nicht vergehen wollen. Der Palazzo Vecchio ist ein Palast der Macht, ja. Aber er ist auch ein Palast der Geheimnisse. Ein Palast, der noch atmet. Lieber Gast von EU-Tours, Sie sind durch Jahrhunderte der Geschichte gewandelt, durch republikanische Räte, Medici-Höfe, geheime Korridore, Gefängnisse und gemalte Wunder. Doch der Palazzo Vecchio ist nicht nur ein Denkmal der Vergangenheit. Er ist ein Palast, der auch heute noch atmet. Anders als viele andere historische Gebäude, die als stille Museen bestehen, erfüllt dieser Palast weiterhin denselben Zweck wie seit dem Mittelalter. Er ist das schlagende Herz des bürgerlichen Lebens in Florenz. Das Rathaus von Florenz. Betreten Sie die modernen Büros in diesen Mauern, und Sie entdecken etwas Bemerkenswertes. Der Bürgermeister von Florenz und der Stadtrat regieren noch immer von hier aus. Die gleichen Räume, in denen einst Zunftmeister, Prioren und Herzöge tagten, erleben heute Ratssitzungen, bürgerliche Zeremonien und den Verwaltungsalltag der Stadt. Die doppelte Identität des Gebäudes, Museum und Regierungspalast, macht es weltweit einzigartig. Wo sonst kann man morgens unter Vasaris Fresken spazieren und am Nachmittag einer Hochzeit oder einer offiziellen Ratssitzung beiwohnen? Hochzeiten in der Sala Rossa. Eine der zauberhaftesten modernen Nutzungen des Palastes ist als Trausaal. Die Sala Rossa, der rote Saal mit ihren karmesinroten Tapisserien und goldenen Kronleuchtern, ist der Ort, an dem Paare aus aller Welt in Florenz ikonischestem Gebäude heiraten. Stellen Sie sich die Freude vor, während die Geschichte von den Wänden her zusieht, werden neue Geschichten geschrieben, Gelübde abgelegt und gemeinsame Leben begonnen, im selben Palast, der so viel Schicksal hat sich entfalten sehen. Für viele ist es die romantischste Erfahrung, die Florenz zu bieten hat. Der Arnolfo-Turm heute. Erklimmen Sie den Arnolfo-Turm, und Sie verstehen, warum dieser Palast dem Zahn der Zeit standhält. Aus der Höhe breitet sich Florenz vor Ihnen aus, der Dom erhebt sich wie ein Berg aus Marmor, der Arno durchzieht die Stadt, und die toskanischen Hügel rollen in der Ferne. Besucher aus aller Welt steigen Tag für Tag diese Stufen hinauf und folgen den Spuren von Wachen, Gefangenen und Herzögen. Und während Sie hinausschauen, denken Sie daran, Sie sehen denselben Blick, den einst Cosimo de' Medici, Savonarola und sogar Machiavelli sahen. Ein Blick, der sich in 700 Jahren nur wenig verändert hat. Das Museumserlebnis. Als Museum bietet der Palazzo Vecchio Schätze, die kein Besucher verpassen sollte. Den Salone dei Cinquecento, mit Vasaris gewaltigen Fresken und dem Geheimnis um Leonardos verborgenes Gemälde. das Studio Lo von Francesco I., eine Kuriositätenkammer ohnegleichen. Die Halle der Karten, in der sich Renaissance-Träume von der Welt auf bemalten Tafeln entfalten. Eleonoras Kapelle, leuchtend in Bronzinos heiliger Eleganz. Die Halle der Lilien, schimmernd mit Donatellos Judith und der goldenen Fleur-de-Lis. Jeder Raum ist zugleich Galerie und Geschichte, und zusammen ergeben sie eine Reise, die Kunst, Politik, Wissenschaft und Glauben verbindet. Palazzo Vecchio bei Nacht. Für jene, die nach Sonnenuntergang kommen, verwandelt sich der Palast erneut. Im goldenen Licht wirkt seine Steinfassade beinahe lebendig, als glühten die Jahrhunderte von innen. Nachtführungen eröffnen verborgene Ecken, leere Hallen voller Echos und Blicke auf ein im Dunkel funkelndes Florenz. Man sagt, der Palast sei nachts am Magisch stehen, wenn die Menge gegangen ist und die Geschichte deutlicher flüstert. Palazzo Vecchio heute, ein lebendiges Symbol von Florenz. Heute erhebt sich der Palazzo Vecchio über der Piazza della Signoria mit denselben zinnengekrönten Mauern und dem stolzen Arnolfo-Turm, die seit 1299 die Skyline von Florenz prägen. Und doch ist dieses Gebäude kein eingefrorenes Monument. Es hat sich mit jeder Generation verändert, angepasst und neu definiert und tut es bis heute. Von der Festung zum Bürgermuseum. In seinen frühen Jahrhunderten war der Palazzo Vecchio Festungspalast, Sitz der Florentiner Republik und später die herzogliche Residenz von Cosimo I. de' Medici. Als die Medici im 16. Jahrhundert in den Palazzo Pitti umzogen, verstummte der alte Palast nicht. Er verwandelte sich nach und nach in Bürgermuseum und Rathaus und bewahrte so seine doppelte Identität als Regierungssitz und Kulturschatz. Heute tagen der Bürgermeister und der Stadtrat von Florenz noch immer in diesen Mauern. Nur wenige Renaissance-Paläste Europas sind ihrer ursprünglichen bürgerlichen Funktion so treu geblieben. Wer durch seine Höfe und Säle geht, besucht nicht nur ein Museum, er tritt in die fortlaufende Geschichte der florentinischen Verwaltung ein. Ein Museum der Macht und der Schönheit. Zugleich ist der Palazzo Vecchio eines der großen Museen von Florenz. Seine Räume entfalten sich wie Kapitel eines gewaltigen Geschichtsbuchs. Der Salone dei Cinquecento überwältigt noch immer mit seiner Größe und mit dem Rätsel um Leonardo da Vincis verlorene Schlacht von Anghiari, vielleicht verborgen unter Vasaris Farbe. Die Privatgemächer der Medici-Herzöge mit ihren üppigen Fresken versetzen Besucher in den Alltag der florentinischen Herrscher. Das Studio Lo von Francesco I., ein juwelenartiges Kabinett des Manierismus, verblüfft mit geheimen Türen und Schränken für Kuriositäten. Der Arnolfo-Turm bleibt einer der besten Aussichtspunkte von Florenz, von dem Bürger wie Reisende über die roten Dächer und Brunelleschis Kuppel blicken. Jeder Raum erzählt heute eine Geschichte, nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch vom Stolz, mit dem Florenz seine Identität bewahrt. Bühne für Kultur und Gemeinschaft. Mehr als ein Museum ist der Palazzo Vecchio eine Bühne für Kultur. Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und städtische Veranstaltungen beleben seine Räume. Florentiner versammeln sich in seinem Hof zu Festen, und Gelehrte aus aller Welt studieren Fresken und Archive. Er schlägt eine Brücke zwischen Bürgerhaus und globalem Kulturikon, Symbol des florentinischen Geistes. Vor allem aber ist der Palazzo Vecchio heute ein Symbol für Florenz selbst. Seine robusten mittelalterlichen Mauern verkörpern die Stärke der alten Republik. Seine eleganten Renaissance-Interieurs spiegeln die Kreativität und den Ehrgeiz der Medici. Und seine lebendige bürgerliche Funktion zeigt, wie die Stadt Vergangenheit und Gegenwart ausbalanciert. Wer heute durch diese Türen tritt, begegnet Florenz in seiner Gesamtheit, der Erinnerung an Kämpfe um die Freiheit, dem Genie von Künstlern und Architekten, der Kontinuität des bürgerlichen Lebens und der Umarmung von Millionen Besuchern, die jedes Jahr hierher kommen, um dort zu stehen, wo Geschichte geschrieben wurde. Der Palazzo Vecchio ist heute mehr als Stein, mehr als Kunst. Er ist Florenz, beständig, wandelbar und lebendig. Abschiedsgruß. Und nun, lieber Gast von EU-Tours, neigt sich unsere Reise durch den Palazzo Vecchio dem Ende zu. Sie sind dort gegangen, wo Machiavelli arbeitete, wo Savonarola betete, wo Cosimo regierte, wo Vasari malte, wo Gefangene weinten und wo Künstler träumten. Denken Sie daran, dieser Palast ist kein Relikt, er ist Florenz selbst, lebendig vor Erinnerung. Wenn Sie auf die Piazza della Signoria zurücktreten, blicken Sie noch einmal zum Turm hinauf. Seine Steine sind dieselben, die seit 7 Jahrhunderten stehen, doch nun tragen sie auch ihre Erinnerung. Danke, dass Sie mit EU-Tours gereist sind. Möge der Geist von Florenz, seine Schönheit, sein Mut und seine unendliche Kreativität Sie noch lange begleiten, nachdem Sie gegangen sind. Alle Quellen für diesen Audioinhalt wurden, gemäß Ihrer Angabe, aus den UNESCO-Archiven, den Ressourcen des Vatikans und den alexandrinischen Kultursammlungen entnommen. Grazia, thank you, und arrivederci von EU Tours.